NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Die Corona-Regeln sind nach wie vor erstens umstritten und zweitens verwirrend. Wir schauen auf die Einzelheiten für Schulen und Kitas, für Reisende und Kneipengänger und darauf, was für Nordrhein-Westfalen ab morgen gilt. Außerdem geht's um den Brexit. Boris Johnson will gar kein Abkommen mit der EU. Die EU will eines unter bestimmten Bedingungen, das kommentieren wir auch. Und im Tarifstreit im öffentlichen Dienst machen die Arbeitgeber jetzt ein Angebot. Zu den größten Herausforderungen in der Corona-Pandemie gehört die Kinder. Einerseits ausreichend lange und andererseits möglichst sicher vor Ansteckung in Kitas und Schulen zu lassen. Sowohl die Familienministerin als auch die Kultusministerin und Minister und der Gesundheitsminister, die alle haben sich heute zu ihren jeweiligen Bereichen, also Kitas und Schulen, geäußert. Und Kai Küstner in Berlin fasst das für uns zusammen.
In Zeiten bedrohlich steigender Corona-Zahlen dürfte es für die Bundesregierung mal eine willkommene Abwechslung gewesen sein, ausnahmsweise mal eine eher frohe Botschaft verkünden zu können.
Es läuft sehr gut in den Kitas.
So drückt es Gesundheitsminister Jens Spahn aus. Und bei Familienministerin Franziska Giffey hört sich das so an.
Kitas sind keine Infektionsherde. Kinder sind keine Infektionstreiber.
Insofern sieht die SPD-Politikerin auch keinen Grund, als Vorsichtsmaßnahme flächendeckende Schließungen von Kitas ins Auge zu fassen. Aus Sicht der Bundesregierung ist klar, Schulen und Kindertagesstätten dicht zu machen, kann nur das allerletzte Mittel sein.
Ich bin sicher, die allermeisten Bürgerinnen und Bürger werden am Ende auch mitgehen, dass man sagt, Geselligkeit feiern ist wichtig, aber im Zweifel ist Job haben und Kita und Schule aufhaben wichtiger,
sagt Jens Spahn und umreißt damit die Regierungsstrategie, jetzt eher Partys und Reisen einzudämmen, als erneut, wie im Frühjahr, Eltern und Kinder vor das Problem geschlossener Betreuungs- und Schultore zu stellen. Bestätigt sehen sich die Minister von der Corona-Kita-Studie. Aus der geht unter anderem hervor, dass in den vergangenen Wochen weniger als 1% der Kitas Corona-bedingt schließen mussten. Was die Schulen betrifft, so gibt es zwar keine vergleichbare Studie, aber
wir sehen, dass die Schulen nicht der Treiber der Pandemie sind,
betont die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz Stefanie Hubig.
Die Infektionen werden übertragen bei privaten Feiern, bei Partys, abends, wenn man unterwegs ist.
Damit die Schultore nicht wieder dauerhaft schließen müssen, sollten die Fenster der Klassenräume regelmäßig geöffnet werden. Diese Regel hat man mittlerweile verinnerlicht.
Lüften bleibt das A und O.
So Hubig, die im Namen der 16 Bundesländer verkündete, dass auch Maskenpflicht im Unterricht bei steigenden Infektionszahlen ein geeignetes Mittel sein kann. Flächendeckend vorgeschrieben werden soll das aber nicht. Was die Kita-Studie angeht, so hat auch die für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher Alltagstipps parat. Etwa, wie man die Kleinen zum Händewaschen anspornen kann.
Wir haben ein Beispiel, wo zum Beispiel ein Stempel auf die Hand gedrückt wird und wenn dieser Stempel am Abend fast nicht mehr zu sehen ist, dann haben die Kinder also ausreichend gut die Hände gewaschen.
So Franziska Giffey. Sowohl dem CDU-Gesundheitsminister als auch der SPD-Familienministerin war indes deutlich anzumerken, dass sie über den Tag X, also jenen Tag, an dem dann doch Schul- oder Kitaschließungen großflächig nötig werden könnten, lieber nicht zu ausführlich spekulieren wollten.
Ich finde, wir sollten mal irgendwie weniger miteinander immer darüber reden, was alles noch Schlimmes passieren kann, sondern mehr darüber reden, was wir alles schon wodurch erreicht haben.
Ja.
Wir sind diesem Virus nicht schutzlos ausgeliefert. Wir müssen da nicht erstarrt warten, bis was passiert.
Jeder Mensch habe das nötige Wissen und die Instrumente, um mit dem Virus umzugehen, sagt Jens Spahn.
Wir wissen, wie es geht. Wir müssen es nur tun.
Und das ist ein Satz, der fast schon ein wenig an das Wir schaffen das der Kanzlerin erinnert.
Kai Küstner war das aus Berlin. Das Wort Beherberbung, sehen Sie, jetzt geht schon los. Beherbergungsverbot. Das gab es vor der Corona-Pandemie vermutlich auch noch nicht. Und falls doch, dann hatten wir es zumindest nicht im Kopf und wir haben uns nicht damit versprochen. Jetzt ist es in aller Munde und niemand blickt mehr durch. Wissen Sie zum Beispiel, wo welches Beherbergungsverbot nun genau gilt, wo Sie unterkommen können und wo nicht?
Nein, das könnte auch der Gesundheitsminister von Schleswig-Holstein, ohne nachzulesen, nicht auf Anhieb sagen.
Ja, das hat er tatsächlich selber gesagt, der Gesundheitsminister von Schleswig-Holstein, Heiner Gaag, hier bei uns im Programm heute Mittag. Die Diskussion um die Beherbergungsverbote und um die Sperrstunde fasst Martin Polanski zusammen.
Erst die Beherbergungsverbote, jetzt die Sperrstunde. Die Verwaltungsgerichte kassieren nun verstärkt Corona-Schutzbestimmungen. Heute hatten in Berlin 11 Gastwirte Erfolg mit einem Eilantrag gegen die Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr, die in der Hauptstadt seit dem letzten Wochenende gilt. Begründung des Verwaltungsgerichts: Es sei nicht ersichtlich, dass die Sperrstunde für eine nennenswerte Bekämpfung des Infektionsgeschehens erforderlich sei. Die Gastronomen hätten andere Hygienemaßnahmen ergriffen. Alkohol dürfen sie nach 23 Uhr aber nicht ausschenken. Ein Gerichtssprecher sagte, dass die Entscheidung vorerst nur für die 11 Antragsteller gelte, aber die Rechtsauffassung ist jetzt in der Welt. Der Berliner Senat will beim Oberverwaltungsgericht Beschwerde gegen das Urteil einlegen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist nicht erfreut.
Ich bedauere es sehr, dass die Sperrstunde aufgehoben wird. Es erinnert uns daran, einmal mehr dieses Urteil, und das ist ja auch richtig in unserem Rechtsstaat, dass wir gut begründen müssen, was wir tun. Und dass natürlich immer wieder die Frage nach der Verhältnismäßigkeit gestellt wird.
Die Frage hatten gestern auch 3 Oberverwaltungsgerichte zu beantworten beim Thema Beherbergungsverbote. In Baden-Württemberg und Niedersachsen wurden die Regelungen gekippt, die in Schleswig-Holstein dagegen nicht. Am Tag danach hat die bayerische Landesregierung ihr Beherbergungsverbot nun ausgesetzt. Ministerpräsident Markus Söder, bisher ein klarer Verfechter des Verbots, findet es nun nicht mehr so bedeutend.
Ich sage Ihnen Folgendes. Ich glaube, dass das Beherbergungsdebatte völlig überschätzt ist, weil in der Tat andere Maßnahmen eine ganz andere und wichtigere Rolle spielen.
Aber nach den Gerichtsentscheidungen rückt ein Thema nun verstärkt in den Fokus. Die Corona-Schutzmaßnahmen werden im Wesentlichen von den Landesregierungen verhängt, per Verordnung. Auf Dauer sei das problematisch, sagt der Rechtswissenschaftler Thorsten Kingren von der Universität Regensburg.
Das ist ja im Moment eine Governance, würde man das neudeutsch sagen, wo letztlich das Parlament, übrigens auch der Bundesrat, weitgehend außen vor sind, sondern wo letztlich nur Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Entscheidungen treffen. Und das kann in so einer Akutsituation immer mal notwendig sein, aber es zeigt letztlich, dass wir bundeseinheitliche und zwar gesetzliche Regelungen brauchen, die solche Maßnahmen auch decken. Und diese Regelungen, die fehlen bisher.
Im Bundestag werden Forderungen lauter, klare Rechtsgrundlagen zu schaffen und das Parlament stärker zu beteiligen. Der Obmann der SPD im Rechtsausschuss, Johannes Fechner.
Wenn immer mehr Gerichte wegen fehlender Rechtsgrundlagen Maßnahmen aufheben, dann ist es nicht nur gefährlich für die Gesundheit der Bürger, sondern schadet natürlich auch dem Ansehen unseres Rechtsstaates. Deswegen sollten wir hier präzise Rechtsgrundlagen, die dann tauglich sind, für Schutzmaßnahmen schaffen.
Auch die grüne Rechtsexpertin Katja Koll fordert ein klares Regelwerk durch den Bundestag. Jan Korte von den Linken spricht von massiven Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte, die nicht selbstherrlich im Kanzleramt entschieden werden dürften. Und FDP-Generalsekretär Volker Wissing sagt es so.
Das Grundgesetz gilt auch während der Pandemiebekämpfung. Und wir sind keine Untertanen, wir sind freie Bürgerinnen und Bürger. Und das muss der Staat auch respektieren.
Allerdings, sollte sich die Pandemie deutlich beschleunigen, könnte die Frage der Rechtsstellung des Parlaments schnell wieder in den Hintergrund treten. Es sei denn, die Verwaltungsgerichte stoppen weitere Corona-Verordnungen.
Aus Berlin war das Martin Polanski. Schauen wir noch mal nach Nordrhein-Westfalen, denn die Landesregierung hat heute dort verkündet, wie sie die neuen Corona-Regeln umsetzen will, die Merkel und die Ministerpräsidenten beschlossen hatten. Aus Düsseldorf, Stefan Lauscher.
Armin Laschet lässt keinen Zweifel zu. Die Lage ist ernst. Jetzt gehe es wieder ums Ganze, sagt er. Die Regierung müsse jetzt handeln.
Kurzum, wir stehen heute an einem Punkt, an dem es entscheidend darauf ankommt, dass wir die Kontrolle über den Verlauf der Pandemie behalten.
Da hat das Landeskabinett schon entschieden. Ein umfangreicher, gestaffelter Maßnahmenkatalog, jeweils abhängig davon, wo die neu infizierten Zahlen wie hoch sind. Erweiterte Maskenpflicht, Sperrstunde für die Gastronomie, weniger Teilnehmer bei Veranstaltungen drinnen wie draußen. Es sind im Wesentlichen die Dinge, die die Ministerpräsidenten am Mittwoch mit der Kanzlerin vereinbart haben. Aber es gibt auch Besonderheiten, zum Beispiel beim Thema private Treffen in den eigenen 4 Wänden.
Es gibt die dringende Empfehlung, im privaten Raum Kontakte auf das äußerst Erforderliche zu minimieren. Wir haben aber für uns im Frühjahr festgelegt, wir machen keine Gesetze, wo Polizei am Ende verpflichtet ist, in private Räume zu gehen.
Und dabei bleibt es, also maximal 10 Gäste zu Hause als Empfehlung. In der Öffentlichkeit sollen sich in NRW, da wo die 50er-Inzidenz übersprungen ist, nur noch maximal 5 Personen treffen. Das ist dann allerdings Vorschrift. Was gilt noch ab morgen in Nordrhein-Westfalen? Eine erweiterte Maskenpflicht, ja. Aber was heißt das? Nochmal Armin Laschet.
Die Maskenpflicht gilt in streng frequentierten Außenbereichen, das heißt Fußgängerzonen, wo Menschen eng beieinander sind. Die Kommunen legen die Orte fest, wo dieser Zustand gegeben ist.
Und die Sperrstunde 23 Uhr in der Gastronomie kommt. Ab 35er Inzidenz als Empfehlung, ab 50er Inzidenz verpflichtend. Verbunden damit ist ein Alkoholverkaufsverbot ebenfalls von 23 bis 6 Uhr. In Berlin hat das Verwaltungsgericht die dortige Sperrstunde heute gekippt. Auch in NRW wird es Klagen von Wirten geben. Thomas Geisel, SPD-Oberbürgermeister in Düsseldorf, meint aber, so schwierig wird das nicht.
Es gibt immer ein gewisses Vollzugsproblem, wobei ich sagen würde, dass eine Sperrstunde wahrscheinlich relativ leicht durchführbar ist. Sperrstunden gibt es in vielen, vielen Städten und von daher betreten wir hier jetzt rechtlich kein Neuland.
Und die erweiterte Pflicht, Masken auch im öffentlichen Raum zu tragen? Wie soll das denn flächendeckend kontrolliert werden? Henriette Reker, parteilose Oberbürgermeisterin in Köln.
Wir können nicht in einer Millionenstadt jede Straße beschildern, ob da Maskenpflicht ist oder nicht. Gesunder Menschenverstand ist doch was wert. Ja, wenn wir wissen, wir können die 1,5 Meter nicht einhalten, dann setzen wir eben eine Maske auf. Und wenn wir alleine im Wald spazieren gehen, ja, die Bäume können sich nicht anstecken.
Die neuen Corona-Regeln gelten ab Mitternacht.
Das war aus Düsseldorf Stefan Lauscher. Der britische Premier Boris Johnson, der pokert mal wieder. Die Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit der EU nach dem Brexit, die kommen ja seit langer Zeit nicht voran. Und darum stimmt Johnson die Briten jetzt auf einen harten Brexit am 1. Januar ein. Es könnte aber auch sein, dass er sich noch ein Schlupfloch offen hält. Aus London, Jenny Byan.
Großbritannien muss sich bereit machen für einen No-Deal. Das hat Premierminister Boris Johnson am Mittag in einem offiziellen Statement erklärt. Man habe von Anfang an klargemacht, dass man einen Handelsvertrag ähnlich dem CETA-Abkommen mit Kanada haben wolle. Aber, so Johnson,
to judge by the latest EU summit in Brussels, that won't work for our EU-Partners.
Der EU-Gipfel habe gezeigt, das sei für die EU-Partner keine Option. Der britische Premier wirft Brüssel vor, in den letzten Monaten nicht ernsthaft verhandelt zu haben. Vor allem beim Thema Fischerei habe es bisher keine Einigung gegeben. Das sei inakzeptabel, so Johnson. Die Übergangsphase zwischen Großbritannien und der EU endet in 10 Wochen. Der Zeitdruck wächst. Johnson sagt, er habe deshalb jetzt als Premierminister die Entscheidung getroffen, das Land muss sich zum 1. Januar 2021 auf einen Umstieg nach australischen Regeln vorbereiten. Konkret heißt das, ein Handel ohne spezielles Abkommen nach den Spielregeln der Welthandelsorganisation. Johnson erklärte, er wolle vor allem der Wirtschaft Planungssicherheit geben.
And so now is the time for our businesses to get ready and for our hauliers to get ready, for travelers to get ready.
Jetzt sei es Zeit für die Wirtschaft, die Spediteure, die Urlauber, sich auf einen No-Deal vorzubereiten. Aber ist das jetzt das Ende der Verhandlungen mit der EU? Darauf gibt Johnson bei seinem Statement auch auf mehrmalige Nachfrage von Journalisten keine eindeutige Antwort.
So what we're saying to them,
unsere Nachricht an die EU ist, wenn ihr eure Einstellung grundlegend ändert, könnt ihr zu uns kommen. Ansonsten sprechen wir auch gerne darüber, wie es ansonsten anders weitergeht. Und anders, das wäre dann die Variante ohne Deal. Die Frage, ob Großbritannien damit tatsächlich ab sofort vom Verhandlungstisch aufsteht, lässt Premier Johnson aber unbeantwortet. Fest steht, die Chancen auf eine Einigung zwischen Großbritannien und der EU stehen schlecht. Die Schuld daran gibt Johnson ganz klar der Europäischen Union. Was auch immer die Gründe sind, der Gipfel hat gezeigt, obwohl wir über 45 Jahre Mitglied waren, ist die EU nicht bereit, uns die gleichen Konditionen anzubieten wie Kanada. Inzwischen hat die EU auf das Statement von Johnson reagiert. In einem Tweet von Kommissionspräsidentin von der Leyen heißt es, man werde wie geplant nächste Woche ein Verhandlungsteam für weitere Gespräche nach London schicken. Man wolle weiterhin ein Abkommen. Aber nicht um jeden Preis, so von der Leyen.
Aus London war das Jenny Byan. Premier Boris Johnson erhöht also den Druck und das hat er natürlich getan während des Gipfeltreffens der EU-Staats- und Regierungschefs. Schauen wir mal auf die Perspektive der Europäischen Union. Da hat Kommissionschefin Ursula von der Leyen gesagt, ja, die EU wolle ein Abkommen, aber nicht um jeden Preis. Wir konnten das gerade schon hören. Astrid Korall ist unsere Korrespondentin in Brüssel und ich habe sie gefragt, von der Leyen, klingt da ziemlich entspannt dabei. Was haben denn eigentlich die anderen Politiker bei dem Gipfeltreffen gesagt?
Ja, ähnlich wie Ursula von der Leyen. Angela Merkel zum Beispiel hat gesagt, auch, dass man ein Abkommen wolle, dass es im beiderseitigen Interesse ist, aber eben auch nicht um jeden Preis. Ansonsten ist mein Eindruck, dass die EU ihre Linie recht ungerührt weiterführt. Und diese Linie heißt, wir, also Brüssel, wir sind bereit, weiter zu verhandeln. Wir wollen die Gespräche fortsetzen. Auf der anderen Seite müssen wir uns aber auch für den Fall vorbereiten, dass diese Verhandlungen scheitern. Und bereits gestern gab es ja schon eine sehr klare Botschaft der Staats- und Regierungschefs Richtung London, nämlich, dass sich die Briten bewegen müssten, damit es noch zu einem Abkommen kommt. Das aber hat Boris Johnson offenbar so sehr verärgert, dass er heute die Drohungen Richtung Brüssel geschickt hat.
Was sind denn eigentlich die größten Knackpunkte, an denen es im Moment hakt?
Es gibt zwei besonders zentrale Punkte, in denen die Briten und die EU im Moment über Kreuz liegen. Zum einen geht es um Fische und die Frage, wie viel europäische Fischer künftig in britischen Gewässern fangen dürfen. Boris Johnson hat versprochen, wir bekommen die Hoheit über die britischen Gewässer zurück. Wir wollen mehr Fisch für unsere Fischer. Die EU will aber, dass alles so bleibt, wie es ist. Gerade Frankreichs Präsident Macron hat gestern noch mal betont, die französischen Fischer dürften nicht Opfer des Brexits werden, so hat er es ausgedrückt. Und dann gibt es zum Zweiten noch Streit über die sogenannten Wettbewerbsregeln. Für die EU ist einfach klar, wenn die Briten künftig weiterhin zollfreien Zugang zum europäischen Binnenmarkt haben wollen, dann müssen sie sich auch an die europäischen Regeln halten, etwa wenn es um Umweltstandards geht oder auch Standards für Arbeitnehmer. Und das ist auf der anderen Seite mit den Briten nicht zu machen. Die sagen, wir sind ja nicht umsonst aus der EU ausgetreten und wir wollen unsere eigenen Regeln haben.
Wo bleiben denn da überhaupt noch Möglichkeiten für eine Einigung?
Ja, das Interessante ist ja, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern Nacht durchaus Kompromissbereitschaft signalisiert hat. In welchen Punkten hat sie nicht konkret gesagt, aber ein Punkt, wo das sicherlich möglich wäre, was man hier hört in Brüssel, ist die Fischerei. Hier gibt es Spielraum. Hier könnte man den Briten entgegenkommen und Boris Johnson zugestehen, dass er den britischen Fischern auch mehr Fisch garantieren kann. Zumal es ja auch so ist, wenn es gar kein Handelsabkommen gibt, dann dürfen europäische Fischer überhaupt nicht mehr in britischen Gewässern fischen. Und das wäre dann wohl für alle Beteiligten die schlechteste Lösung.
Informationen von unserer Korrespondentin in Brüssel waren das von Astrid Korall. Also der britische Premier Boris Johnson hat die festgefahrenen Verhandlungen über ein Handelsabkommen ziemlich aufgemischt. Helga Schmidt kommentiert.
Auch wenn Boris Johnson wieder poltert und droht, er hat die Brexit-Verhandlungen nicht abgebrochen, sondern nur wieder neue Bedingungen genannt. Gemessen an der Erregungsskala des britischen Premiers ist das ein gutes Zeichen. Es zeigt den Europäern, auch einem Boris Johnson wird das Risiko langsam zu groß. Das Risiko, dass die Verantwortung für einen chaotischen Brexit mit unabsehbaren Folgen für die Wirtschaft am Ende bei ihm liegt. Jetzt bleibt nur noch wenig Zeit, vermutlich eher Tage als Wochen. Und jetzt ist der Moment gekommen, in dem die Europäische Union Kompromisse auf den Verhandlungstisch legen muss. Die EU-Verhandler haben sich monatelang nicht bewegt, auch weil sie deutlich machen wollten, wer die EU verlässt, der wird bestraft. Der Brexit sollte keine Nachahmer finden, nicht unter den anderen Mitgliedern der Union. Diese Rechnung ist aufgegangen. Die 27 stehen heute geschlossener zusammen gegen das Vereinigte Königreich als zu Beginn der Brexit-Verhandlungen. Das hat der Brüsseler Gipfel nochmal deutlich gemacht. Die EU kann sich jetzt also leisten, Kompromisse einzugehen. Und sie muss es auch. Denn in zwei Punkten liegen die besseren Argumente auf britischer Seite. Auch wenn man das in Brüssel nicht gern zugibt. Erster Verhandlungsjoker der Briten sind die Fischfangrechte. Da geht es nämlich um Rechte in britischen Hoheitsgewässern. Und da muss man kein Brexiteer sein, um mit einem Blick auf die Landkarte zu verstehen, die britischen Fischer haben recht, wenn sie in den Gewässern rund ums eigene Königreich künftig mehr Fische fangen wollen und nicht zugucken möchten, wie die Fischereiflotten aus Frankreich und den Niederlanden die Bestände abfischen. In noch einem Streitpunkt muss die EU auf London zugehen, bei den Wettbewerbsregeln. Am liebsten wollen die Europäer, dass die Briten sich für immer an die Brüsseler Beihilferegeln halten. Und das bringt nicht nur Boris Johnson auf die Palme, es stört auch viele seiner Landsleute. Schließlich haben wir nicht für den Austritt gestimmt, sagen sie, um jetzt weiter nach dem Brüsseler Regelwerk zu funktionieren. Starkes Argument, das soll sollten die EU-Verhandler ernst nehmen und die Handelsbeziehungen auf eine neue Basis stellen, so wie sie das mit Ländern wie Kanada und Japan auch getan haben. Für den Fall, dass Großbritannien dann tatsächlich den Binnenmarkt mit Dumpingprodukten überschwemmen sollte, gäbe es immer noch die Möglichkeit, Ausgleichszölle zu verhängen. Großbritannien wäre dann in Zukunft ein privilegierter Partner, nicht eine Nation der Abtrünnigen, die unbedingt bestraft werden muss. Für Boris Johnson wäre es nicht leicht, ein solches Angebot auszuschlagen.
Die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien kommentierte Helga Schmidt im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst waren dieses Mal von Anfang an ziemlich verfahren. Denn die Beschäftigten wollen gerade in der Corona-Krise mehr Geld, weil viele von ihnen in sogenannten systemrelevanten Jobs schuften. Die Arbeitgeber wollen gerade in der Corona-Krise kein Geld für höhere Löhne ausgeben. Also haben die Beschäftigten gestreikt, mehrfach. Jetzt gibt es ein Angebot von Bund und Kommunen. Aus Berlin, Oliver Schusch.
Kurz vor der dritten Verhandlungsrunde, die am kommenden Donnerstag in Potsdam beginnt, haben die Arbeitgebervertreter wie versprochen ihr Angebot vorgelegt. 3,5% mehr Lohn für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten in 3 Jahresstufen. Zum 1. März kommenden Jahres soll es 1% mehr Lohn geben, dann ein Jahr später ein weiteres Prozent mehr und ein weiteres Jahr später die letzten 1,5%. Dieses Angebot liegt deutlich unter dem, was die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund DBB gefordert hatten. Sie wollen 4,8% mehr Lohn auf einen Schlag bei einem Jahr Laufzeit. Verdi-Chef Frank Wernicke kritisierte das Angebot der Arbeitgeber als respektlos. Die Laufzeit für die Erhöhungen sei viel zu lang. Außerdem müssten kleinere Einkommen mindestens um 150 Euro pro Monat angehoben werden. Die Arbeitgeber schlagen eine erste Mindesterhöhung um 30 Euro im kommenden Jahr vor. Die Verhandlungen am kommenden Donnerstag dürften also zäh werden und könnten sich über mehrere Tage hinziehen. Denkbar ist auch, dass nach den ersten Warnstreiks bei Müllabfuhr in Rathäusern, Kitas und Krankenhäusern weitere Streiks folgen werden.
Die Lufthansa hat in der Corona-Pandemie 9 Milliarden Euro Staatshilfe bekommen. Solche Unterstützung hätten die Stahlarbeiter des ThyssenKrupp-Konzerns für ihr Unternehmen auch gern. Denn ThyssenKrupps Stahlsparte leidet auch unter dem Wirtschaftseinbruch. Heute haben in Düsseldorf tausende Stahlarbeiter aus dem ganzen Land demonstriert. Doro Blome-Müller war für uns dabei.
Es war ein ungewohntes Bild für eine Metaller-Demo, das sich am Vormittag auf den Düsseldorfer Rheinwiesen bot. 130 Busse waren am Fuß des Deiches geparkt, das Gelände mit Flatterband in Quadrate aufgeteilt, überall Desinfektionsmittelspender. Alles Corona-Auflagen, erklärt Mike Schürk, Pressesprecher der IG Metall NRW.
Wir haben die Busse halb besetzen können nur. Wir haben hier Quadrate abgesteckt, wo dann jeweils ein Bus in ein Quadrat rein muss, damit es keine Durchmischung gibt. Sehr viele Auflagen erfüllen müssen, aber es funktioniert, es wurde genehmigt und wir sind zufrieden.
Die Zufriedenheit bezog sich allerdings nur auf die Corona-Organisation. Mit der aktuellen Lage bei ThyssenKrupp Steel sind die Stahlarbeiter alles andere als zufrieden, denn dem Konzern geht es wegen der Pandemie nicht gut. Und da muss der Staat einspringen, findet die IG Metall. Allein im Stahlbereich stehen 27.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel und mehr als 100.000 Arbeitsplätze bei der Zuliefererindustrie. ThyssenKrupp könne seine Stahlsparte nicht allein erhalten, meint Knut Gieseler, IG Metall-Chef in NRW. Denn die sei besonders hart von der Pandemie betroffen.
Weil man kann die Kosten in einem Stahlunternehmen nicht so einfach runterfahren wie in der Automobilindustrie. Man kann einen Hochofen nicht abschalten, man kann eine Kokerei nicht abschalten. Wenn man das macht, sind direkt 3-stellige Millionenbeträge notwendig, um das wieder hinzukriegen. Das ist die Besonderheit, weshalb die Pandemie im Stahl besonders heftig einschlägt.
Dem Ansinnen, das Land solle bei TK-Steel einspringen, hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet schon vor der Demonstration eine Absage erteilt. Allerdings sagte er heute, ein Umstieg auf grünen Stahl sei so immens teuer, dass Bund und Land das finanziell stützen müssten. Zum überraschenden Übernahmeangebot des britischen Stahlkonzerns Liberty Steel erklärte er:
ThyssenKrupp ist nicht zu Billigbedingungen zu haben. Es ist kein 1-Euro-Geschäft. Wer auch immer da kommt, ThyssenKrupp ist stark, ist qualitativ, lebt Sozialpartnerschaft. Und Partner kann überhaupt nur jemand sein, der diese Sozialpartnerschaft auch für sich akzeptiert. Und deshalb wird das jetzt alles geprüft.
Von Prüfen hält Mehmet Göktasch nichts. Der Betriebsrat eines ohnehin bedrohten Standorts in Duisburg findet:
Stahlindustrie, das muss in der deutschen Hand bleiben, dass man hier der größte Stahlhersteller in Deutschland auch für die Zukunft wettbewerbsfähig gemacht wird und nicht andere Interessenten kommen und den Laden auseinandernehmen. Das ist die Gefahr, die hier passiert. Es wird hier ein Abverkauf stattfinden.
Von der Demonstration der Stahlarbeiter in Düsseldorf war das Doro Blome-Müller. Rauchen ist schädlich, schlimmstenfalls tödlich. Um diese Botschaft auch hartgesottenen Qualmern immer vor Augen zu führen, zeigen Zigarettenschachteln und Tabakpackungen seit Jahren Fotos von Raucherbeinen, Raucherlungen und so weiter. Dagegen hatte ein Tabakhersteller Verfassungsbeschwerde eingelegt. Die Richter haben die Klage jetzt abgewiesen. Aus Karlsruhe, Bernd Wolf.
Es bleibt bei den Schockfotos von geteerten Lungen und dem Hinweis auf die Gefährlichkeit des Rauchens. Auch bleiben Mentholzigaretten verboten. Ein Tabakhersteller hatte gegen das Tabakerzeugnisgesetz geklagt. Dieses Verbot seit 2016 Zigaretten, Pfeifentabak und Tabak zum Selbstdrehen mit charakteristischem Aroma, also auch Menthol. Die Warnhinweise sind seitdem Pflicht. Die Tabakfirma, ein Familienunternehmen, ist auf Mentholfeinschnitt spezialisiert. Durch mehrere gesetzliche Bestimmungen fühlte sie sich in ihren Grundrechten, unter anderem der Berufsfreiheit, verletzt. Die Verfassungsbeschwerde blieb ohne Erfolg. Inhaltlich setzten sich die Verfassungsrichter mit der Beschwerde nicht auseinander. Sie nahmen sie als unzulässig, nicht zur Entscheidung an. Der Grund? Mit dem Tabakerzeugnisgesetz habe Deutschland eine zwingende EU-Richtlinie umgesetzt. Der Europäische Gerichtshof EuGH habe mehrfach deren Rechtmäßigkeit bejaht. Die deutschen Tabakvorschriften am Maßstab der deutschen Grundrechte zu überprüfen, sei deshalb ausgeschlossen.
Der Vorwurf der sogenannten Fake News, der ist ja schon eine ganze Weile in der Welt. In der Regel richten ihn Rechte oder Populisten oder Verschwörungsideologen gegen etablierte und gegen öffentlich-rechtliche Medien. In den Niederlanden werden die Mitarbeiter eines Senders, also Technikerinnen und Techniker, Journalistinnen und Journalisten, sogar bespuckt, bedroht und eingeschüchtert. Und das sehr massiv. Der Sender, der betroffene Sender NOS, entfernt darum jetzt alle Logos von seinen Übertragungswagen. Aus Den Haag, Ludger Katzmetzak.
Problemlos lässt sich das rote O aus dem NOS-Logo von der Karosserie abziehen. Immer überall stand gerade noch auf der Motorhaube des Übertragungswagens. Jetzt ist der Peugeot-Kleintransporter völlig weiß und frei von Aufklebern. Nur die ausfahrbare Satellitenschüssel auf dem Dach verrät noch, dass in diesem Fahrzeug Radio- oder Fernsehtechniker unterwegs sind.
Menschen, die hierin werken, die müssen iedere Dag.
Die Menschen, die hier drin arbeiten, die erleben jeden Tag, dass Autos vor ihnen scharf bremsen, dass es auf der Autobahn lebensgefährliche Manöver gibt, dass der Wagen angepinkelt wird, dass Leute ihnen den Mittelfinger zeigen. Und ich kann verstehen, wenn du dich nicht mehr sicher fühlst, dass dann eine Grenze erreicht ist und die Aufkleber entfernt werden.
Dass er dann eine Grenze ist bereikt, dass je die Stickers eraf haalt.
Kisha Hexter ist Nachrichtenreporterin bei der NOS und mittendrin, wenn wütende Bauern mit ihren Treckern in Den Haag protestieren oder Demonstranten der Virus-Wahnsinn-Bewegung lautstark das Ende der Corona-Maßnahmen fordern. Während sie versucht, objektiv zu berichten, werfen ihr viele Aktivisten vor, Fake News zu verbreiten und der Regierung nach dem Mund zu reden. Du wirst bespuckt, beleidigt, als Verräterin beschimpft, als Lügnerin. Einem meiner Kollegen wurde gesagt, wir wissen, wo deine Kinder zur Schule gehen. Das ist einschüchternd und bedrohlich, aber leider normal geworden. Und es wird akzeptiert, wenn auch nur von einer sehr kleinen Gruppe. Diese kleine Gruppe bestehe aber keinesfalls nur aus Wutbürgern und Verschwörungstheoretikern, sagt NOS-Chef Marcel Gelauf. Sie repräsentiere vielmehr breite Schichten der Bevölkerung und ihr Verhalten gegenüber Journalisten werde immer aggressiver. Gelauf macht rechte politische Parteien für diese Entwicklung mitverantwortlich. Populisten wie Geert Wilders oder Thierry Baudet vom Forum für Demokratie würden mit ihren Frontalangriffen auf das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem Teile der Bevölkerung ermutigen, sich zu radikalisieren, sagt der NOS-Chefredakteur.
In Amerika sehen wir Trump doen, aber auch in Nederland sehen wir bei.
In Amerika macht das Trump, in den Niederlanden machen das die PVV von Wilders oder das Forum für Demokratie. Die schüren das Misstrauen gegenüber dem Journalismus. Und ich erwarte von der Politik, dass sie den Journalismus unterstützen, weil das ein Fundament unserer Demokratie ist.
Und das ist ein Fundament von der Demokratie.
Thierry Baudet, der sich gerne als intellektueller Feingeist gibt, weist die Anschuldigungen von sich. Wenn er sich über die Berichterstattung in verschiedenen Medien äußere, dann sei das Kulturkritik und kein Aufruf zur Gewalt.
Geht hier auch vaak hart tegen hart.
Natürlich geht es manchmal auch hart auf hart, aber die Idee, dass das in physische Bedrohung ausartet, ist schrecklich, absurd und erbärmlich und muss auf das Entschiedenste bestritten werden.
Er muss mit den felsten Bewordungen werden bestreden.
Schon seit geraumer Zeit begleiten Personenschützer die NOS-Reporter zu Demonstrationen und anderen brenzligen Einsätzen. Und jetzt die Sache mit den Senderlogos. Korrespondentin Kisha Hexter fragt sich, was als nächstes kommt. Entfernen wir dann auch den NOS-Windschutz auf unseren Mikrofonen? Es gibt Kollegen, die das tatsächlich ab und zu schon machen. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, aber ich weiß es nicht.
Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, aber ich weiß es nicht.
Ein Beitrag von Ludger Katzmierzak war das über die Attacken, die ein öffentlich-rechtlicher Sender da über sich ergehen lassen muss. Und das war auch das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.